Kurt zum Mitnehmen.
Ach, ich habe endlich mal wieder Zeit gehabt zum Lesen. Ich habe mir über Artensterben viel gelesen. Ach, das war richtig schön. Und dann habe ich gemerkt, was habe ich denn da gerade eigentlich gesagt? Es ist ja nicht schön, über das Artensterben zu lesen. Ich meine natürlich, es ist schön, mal wieder Zeit zum Lesen zu haben.
Ich bin ganz ehrlich, bevor ich studiert habe und noch zu Hause gewohnt habe, war es ganz normal, täglich Fleisch zu essen. Durch die veganen Alternativen hier in der Mensa und durch viele neue Freunde, die ich hier kennengelernt habe, die vegan oder vegetarisch leben, habe ich einen ganz anderen Bezug zu meinem Essen und auch zu Tieren bekommen. Und trotzdem ist unser Verhältnis zu Tieren ja irgendwie oft widersprüchlich. Zum Beispiel, welche Tiere wir essen und welche wir als Haustiere haben. Dazu kommen noch die aktuellen Debatten rund ums Klima und unsere Umwelt. Aber können wir da eigentlich was tun? Reicht es aus, einfach mal ab und zu auf Fleisch zu verzichten? Ich bin Merit Gebhardt und ihr hört Voices of TU, der Podcast von Kurt, der mal hinter die Kulissen der TU Dortmund schaut und Menschen aus allen möglichen Bereichen an der Uni vors Mikro bringt. Mein Gast in dieser Folge beschäftigt sich tagtäglich mit dem Klimawandel und erforscht, was wir Menschen dazu beitragen und wie es gesellschaftlich dazu gekommen ist, zum Beispiel durch unseren Fleischkonsum. Dr. Marcel Sebastian. Er beschäftigt sich an der TU mit der Transformationsforschung. Er nimmt uns mit durch seinen Alltag, erklärt, was es eigentlich genau mit der Beziehung zwischen Tier und Mensch auf sich hat, wie er selbst damit umgeht, in so einem Bereich zu forschen und was wir als TU tun können. Nicht nur wir Studis sind gerade alle überall verstreut, auch die MitarbeiterInnen sind nicht alle an der TU, natürlich. Deswegen ist mir Herr Sebastian heute aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Sebastian, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bei Voices of TU starten wir immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, um einfach ein bisschen warm zu werden und Sie auch ein bisschen kennenzulernen. Ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn. Sind Sie bereit?
Okay, ja, bereit? Ja, denke schon, irgendwie ja.
Die TU Dortmund ist für mich
ein sehr neuer Ort, den ich erst seit einem Jahr jetzt kenne und an dem ich, muss ich sagen, sehr gerne arbeite.
Wenn ich mal Pause habe, mache ich am liebsten.
Versuche einen kleinen Spaziergang durch die grünen Ecken des Campus zu machen.
Tiere sind für mich
sehr komplexe Forschungsgegenstände in Anführungsstrichen und Mitlebewesen auf diesem Planeten, die mich faszinieren und mit denen ich mich sehr gerne beschäftige.
Das schönste Erlebnis an der TU war?
Die Kolleginnen und Kollegen und generell die Menschen auf dem Campus. Ich finde, dass es eine sehr schöne und angenehme Stimmung dort ist. Und da macht es Spaß zu sein.
Ich ernähre mich?
Vegan.
Ich glaube, wir haben Sie jetzt schon mal ein bisschen grob kennengelernt und einen ersten Eindruck von Ihnen als Person bekommen. Tiere sind aus Ihrem Alltag ja irgendwie nicht mehr wegzudenken. Haben Sie eigentlich selber Privathaustiere?
Nee, tatsächlich nicht. Also das stimmt. Ich glaube, es sind seit 20 Jahren ist wahrscheinlich kein Tag vergangen, an dem ich mich nicht irgendwie, intellektuell in irgendeiner Weise mich mit Tieren befasst habe. Aber ich habe nie selber sozusagen mit einem Haustier so in Hauptverantwortung gelebt. Ich habe öfter mal früher in WGs gelebt, da waren auch irgendwie Katzen und Hunde. Aber da war ich nicht so der Hauptbezugsmensch. Und ich teile mein Leben nicht mit einem anderen Tier.
Okay, das finde ich irgendwie spannend, aber wenn man dann den ganzen Tag mit Tieren verbringt, ist das ja auch irgendwie logisch?
Naja, ich muss sagen, ich hätte total gerne einen Hund in meinem Leben. Es gibt ja immer so, entweder ist man Hundemensch oder Katzenmensch. Mhm. Ich bin klar Team Hund, also ich habe nichts gegen Katzen, aber ich finde Hunde schon sehr cool. Aber das wäre für mich eine Verantwortung, die ich so durch meinen Lebensstil einfach nicht, der ich nicht gerecht werden könnte. Also Sie sagten ja schon, ich pendel von Hamburg nach Dortmund und es gibt auch viele andere Zeitfragen, die ich unter denen ich sozusagen nicht diese Verantwortung wahrnehmen könnte, die ich an mich selbst stellen würde. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz vernünftig, nee, kein Hund in meinem Leben.
Verstehe ich, aber ich bin auch ein Hundemensch, also sehr sympathisch. Sie arbeiten ja in der Fakultät der Sozialwissenschaften im Team der Umweltsoziologie mit dem Fokus auf Transformationsforschung. Dieses Team gibt es ja noch nicht so lange und ich glaube, wir alle merken gerade irgendwie, oder ich zumindest, dass im Alltag das Thema Umwelt und der Klimawandel eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist und momentan viel medialer Fokus darauf liegt. Warum braucht es denn jetzt genau an der TU ein Extra-Team, das sich damit beschäftigt?
Ich denke schon, dass es ja zeitgemäß ist, Professuren für Umweltsoziologie spezifische ins Leben zu rufen. Die ist ja wirklich auch neu geschaffen worden jetzt an der Fakultät, weil die Aufgabe, die gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, also die ökologischen Krisen der Gegenwart zu lösen oder zumindest darüber zu forschen, wie die gesellschaftlichen Dynamiken sind, dass sie überhaupt noch bestehen. Weil wir sind ja schon seit vielen Jahrzehnten mittlerweile eigentlich dabei, uns als Gesellschaft mit Fragen des Klimawandels und des Artensterbens und so weiter zu beschäftigen. Und trotzdem haben wir diese Probleme ja nicht gelöst. Also mindestens darüber müssen wir forschen, wie kann das denn überhaupt sein?
Ja, okay, verstehe ich. Sie haben ja gerade schon angesprochen, Sie haben Soziologie studiert und Ihr Magister über die Arbeitssituation in der Fleischindustrie geschrieben. Wie ist dieses Interesse an Tieren und der Umwelt eigentlich bei Ihnen entstanden?
Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, schon vor dem Studium angefangen, mich kritisch sozusagen mit meiner gesellschaftlichen Umgebung zu beschäftigen. Ich hatte so als Schüler im Abitur eine sehr politische Prägung dann und wollte mich auseinandersetzen mit Themen, auch mit ökologischen Themen. Ich fand Atomkraftbewegung fand ich irgendwie spannend und wichtig und auch generell einfach sich gesellschaftlich zu engagieren gegen Rechtsextremismus und sowas. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses Thema Mensch-Tier-Beziehung mich aus irgendeinem Grund, und das weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht genau warum, mich noch am allermeisten so affiziert hat, mich irgendwie beschäftigt hat. Und dann war tatsächlich die Wahl des Studiums damals Soziologie tatsächlich auch davon beseelt, dass ich die Gesellschaft verstehen wollte, die so, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ambivalent, damals hätte ich gesagt widersprüchlich, mit Tieren umgeht. Sie hatten das ja auch schon eingangs erwähnt, also es sind ja unfassbar starke Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie zum Beispiel Schweine und Rinder, also sogenannte Nutztiere, behandelt werden, und denen, wie sogenannte Haustiere, also Hunde und Katzen im familiären Kontext behandelt werden. Diese Struktur, die hat mich interessiert, und ich wollte eben, wie gesagt, nicht jetzt über Tiere forschen als Biologe oder so, sondern ich wollte die Gesellschaft verstehen, die Tiere so behandelt.
Ja, dieses Interesse ist ja irgendwann so weit gegangen, dass Sie ein Buch geschrieben haben über die Beziehung von Tieren und Menschen. Das heißt, Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. Das Ganze ist super komplex und greift ja auch voll viele Aspekte auf. Wie würden Sie die Hauptaussage des Buches jetzt einfach einem Laien kurz und knackig erklären?
Ja, ich kann das probieren. Also wir können Tieren begegnen als ein individuelles, einzigartiges Gegenüber, mit dem wir Interaktionsbeziehungen führen. Da ist das ja keine hypothetische Beziehung, die man sich vorstellen kann, sondern die real passiert. Und zwar eigentlich in ganz, ganz vielen Familien, in Haushalten, wo Menschen mit Hunden und Katzen zum Beispiel zusammenleben, und diese Tiere sind für die Menschen in der Regel, natürlich nicht immer, aber die meisten Leute würden dann sagen, ja, es ist ein Familienmitglied, es ist mein bester Freund oder so. Die sind nicht ersetzbar. Wenn das Tier stirbt, dann trauern diese Menschen enorm und fangen nicht an zu sagen, ach, ist kaputt, ich kaufe mir neues, ist ja baugleich, sondern das ist was ganz Einzigartiges. Und gleichzeitig gibt es eben auch diese Realität von Beziehungen zu Tieren, in denen diese Tiere wirklich austauschbar sind. Das heißt, es ist wirklich jetzt eine Entscheidungsvielfalt. Und wir können all diesen Tieren, wir können natürlich auch ein Schwein so behandeln, als dass es ein einzigartiges, interaktionsfähiges Wesen ist. Genauso könnten wir uns auch entscheiden zu sagen, nö, das ist ja völlig unsinnig. Alle Hunde sollten auch gegessen werden, weil alle Tiere sind ja nur zu unserem Nutzen da oder so. Das heißt, wie wir die gestalten, diese Beziehung, das ist dann die Frage, die wir als Gesellschaft formulieren müssen und die wir diskutieren müssen. Der Trend geht dahin, wenn man die letzten 50 bis 60 Jahre sich anschaut, dass Tierschutz, dass die Empathie für Tiere wächst, dass das als gesellschaftlicher Wert wichtiger wird und dass Praxen, die vor 20, 30 Jahren vielleicht noch relativ ununterfragt normal waren, heute nicht mehr unbedingt mehrheitsfähig sind oder dass sie das nicht mehr unbedingt unterstützen. Das heißt, wir haben schon so eine Dynamik, dass wir eben mehr über Tiere diskutieren, weil Tiere wichtiger werden für viele Menschen. Wir sehen es ja auch an der Zahl an steigenden Vegetarierinnen, Veganerinnen. Aber was ich halt damit sagen will, ist vor allem, wir dürfen nicht so tun, als wären diese Beziehungen, die wir zu Tieren haben, ja nicht veränderbare, objektive Notwendigkeiten, sondern in ihnen stecken hochgradig moralische, politische und normative eben Implikationen, über die wir uns bewusst werden müssen, und solche Dokumentationen, die machen ja eben einen Teil dieser Debatte sichtbar, wenn sie eben darauf hinweisen, wie es beispielsweise Tieren dann oft in der industriellen Tierhaltung geht. Das sind dann so Steine des Anstoßes, die dafür sorgen oder die nochmal eine gute Gelegenheit bieten, quasi, dass wir als Gesellschaft in den Dialog gehen, wollen wir das. Ja, genauso können wir uns auch darüber fragen, wollen wir das, wenn, keine Ahnung, Hunde, jetzt mal was man so verhätschelt nennt, werden. Ja, das ist ja auch, also das heißt, überall da gibt es ja sozusagen immer wieder lose Enden von offenen Diskussionen, die wir mal als Gesellschaft weiterführen müssen oder die wir auch weiterführen. Genau, und das ist sozusagen mein Plädoyer zu sagen, wir müssten das mehr machen, und auch die, die es vielleicht bisher nicht so interessiert, sollten das tun, weil es uns eben alle etwas angeht.
Ja, ich merke das irgendwie auch und vielleicht auch die HörerInnen. Tiere haben für mich irgendwie in den letzten Jahren einen ganz anderen Stellenwert im Leben bekommen. Und ich habe einen ganz anderen Bezug zu ihnen. Ich finde es gerade irgendwie richtig spannend zu hören, wie sich das auch alles irgendwie gesellschaftlich entwickelt hat. Also so die Beziehung zwischen Tieren und Menschen. Wie gehen Sie denn persönlich und auch privat mit dieser irgendwie ambivalenten Beziehung zu Tieren um?
Ach, naja, das ist ja auch so vielfältig, wie überhaupt das Thema einem im Alltag berührt. Also ich meine, dadurch, dass ich da beruflich mich beschäftige, wie gesagt, vergeht eigentlich kein Tag aktuell, jetzt vor allem ohne, dass ich mich über irgendwie industrielle Tierhaltung, Landwirtschaft allgemein, Agrarkapitalismus, solche Themen beschäftige. Das heißt, es ist schon allgegenwärtig und es sind nicht immer schöne Themen. Wenn man halt sagt, ich forsche im Schlachthof, ich forsche irgendwie über Futtermittel und Abholzung des Regenwalds und so, dann ist das nicht unbedingt immer einfach, aber es ist natürlich auch etwas, was mir wichtig ist. Wie gesagt, der zweite Punkt ist natürlich auch, ich habe keine Haustiere jetzt, aber für mich spielen Tiere im Alltag eine ganz große Rolle. Also ich habe meine Partnerin, ist, sagen wir mal, Hobby-Ornithologin, die kennt sich sehr gut aus mit Vögeln und wir haben hier mal gezählt, wir haben 50 verschiedene Vogelarten. Ich wohne in einem recht grünen Stadtteil von Hamburg, aber doch in der Stadt, mitten in der Stadt. Und ich finde das beeindruckend, wenn man so ein bisschen die Augen aufmacht, zu merken, wie voller Leben quasi die eigene Umgebung ist. Wir haben ja oft diesen Eindruck, wir Menschen, die sind so völlig steril, wir sind etwas andere als die Natur. Wir sind die Kultur ist das Gegenteil von Natur und das ist so ganz getrennte Sphären. Und dann stellt man auch einmal fest, natürlich nicht auf einmal, eigentlich wissen wir das ja auch, aber es ist trotzdem immer wieder schön, den Blick zu schärfen dafür, wie vernetzt wir sozusagen mit unserer vermeintlich natürlichen Umwelt sind, die wir natürlich ein Teil davon sind.
Ist das dann auch irgendwie manchmal mental ein bedrückender Bereich, in dem man dann so arbeitet?
Ja, also wie gesagt, ich habe in meiner Promotion nicht nur zur Schlachthofarbeit geforscht, aber das war schon, muss ich im Nachgang sagen, auch nicht ganz ohne. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, jetzt als Veganer in den Schlachthof zu gehen, ist natürlich, als Soziologe habe ich gelernt, und das ist ja eine methodische Ausbildung auch, so eine Art professionelle Distanz, auch meinen eigenen Emotionen gegenüber einzuüben und diese Interviews zu führen. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auch nichts gewesen, was mich kalt gelassen hat. Und da gehört auch eine gewisse Emotionsarbeit bei einem selbst dazu, dass man lernt, festzustellen, auch für das musste ich zum Beispiel lernen, durch so eine Reflexion nach solchen Situationen, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ich in einer Forschungssituation komme, dabei mal zu schauen, was macht es mit mir, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich damit einen Umgang finden, dass ich die Themen halt weiter behandeln kann, weil sie sind ja wichtig, ohne dass sie mich zu sehr, ich sag mal auf gut Deutsch, fertig machen. Genau, aber letzten Endes muss ich sagen, so, klingt jetzt auch vielleicht nach einer interessanten Parallele, aber so wie die Mitarbeiter in den Schlachthöfen, die ich befragt habe, auch nach einer Zeit sich in gewisser Weise auch gewöhnt haben an bestimmte Belastungen, gewöhnt man sich auch daran. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit davon emotional da betroffen bin, sondern man kriegt natürlich auch eine gewisse professionelle Distanz. Und ich habe neulich bei mir im Lehrstuhl gesagt, ach, ich habe endlich mal wieder Zeit gehabt zum Lesen. Ich habe mir über Artensterben viel gelesen. Ach, das war richtig schön. Dann habe ich gemerkt, was habe ich denn da gerade eigentlich gesagt? Es ist ja nicht schön, über das Artensterben zu lesen. Ich meinte natürlich, es ist schön, mal wieder Zeit zum Lesen zu haben. Mhm. Aber so merkt man halt so ein bisschen, ne? man kriegt da so eine gewisse, Kaltschnäuzigkeit vielleicht auch. Aber man darf das natürlich auch nicht jetzt zu sehr machen. Man muss auch immer mal wieder mal zurückstecken, also zurückstellen und überlegen, was macht das mit mir, wenn man sich jahrelang mit Themen beschäftigt, die einen auch emotional nicht kalt lassen. Aber ich glaube, das gehört für viele Leute zum Wissenschaftsalltag tatsächlich dazu, gerade in der Sozialwissenschaft.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass es wichtig ist, Aufklärung zu schaffen, also zu sagen, okay, wir müssen einen Blick darauf haben, dass wir Tiere anders behandeln als andere. Was sagen Sie denn, wie ist das bei einer Institution wie der TU? Was kann die tun, um Aufklärung zu schaffen?
Naja, also wenn ich von Aufklärung spreche, dann würde ich sagen, in einem soziologischen Sinne zur Selbstaufklärung der Gesellschaft beizutragen über sich selbst. Das heißt, die Strukturen zum Beispiel, die Wahrnehmungsschemata, die Organisationsstrukturen von Mensch-Tier-Verhältnissen offen zu legen, frei zu legen, durchaus vielleicht auch auf Widersprüche hinzuweisen oder eben auch mal einen kritischen Impuls zu setzen. Meine Aufgabe als Soziologe und jetzt auch, wenn man sich fragt, was kann die TU machen, wäre jetzt weniger, also würde ich mich jetzt weniger sehen, so ich berate jetzt die TU, wie sie ein gutes Mensch-Tier-Verhältnis fördert, was immer das heißen sollte, sondern es ist immer die Frage, sagen, von welcher Perspektive aus guckt man auf das Thema und ich würde dann eben sagen, so bin ich eben ein Akteur wie viele andere auch und ich würde mich selbst dann beforschend betrachten und sagen, was hat der denn für Interessen, was hat der denn für kulturelle Ideen in Bezug auf Tiere, was hat der für Vorstellungen von einem besseren Verhältnis zu Tieren. Aber natürlich die TU,
Wenn man jetzt mal das, weil ne, es gibt ja bestimmte Felder, in denen sind ziemlich klare, auch politisch vorgesetzte Leitziele vorausgegeben. Beispielsweise Klimaneutralität. Wenn es darum geht zu sagen, wir haben uns ein Ziel gesetzt, bis, weiß ich nicht, bis 2030 klimaneutrale Universität, da gibt es natürlich Handlungsfelder. Neben sowas wie Energiesystem, also wo kommt der Strom eigentlich her, den wir benutzen, ist die Ernährung natürlich eine Frage. Und da kann man natürlich sagen, gut, was in der Mensa konsumiert wird, hat natürlich einen Klima-Impact und die Lebensmittel, das ist schlichtweg so, mit dem geringsten Klima-Impact sind pflanzliche Nahrungsmittel, tierische Nahrungsmittel haben einen deutlich, deutlich höheren Klima-Impact. Kann man dann sagen, Transformation würde bedeuten, dann den Anteil tierlicher Nahrungsmittel in der Mensa zu reduzieren. Mhm. Soziologisch betrachtet folgt das natürlich möglicherweise zu ganz spannenden, möglicherweise auch anstrengenden, möglichen neuen Konfliktlinien. Ja, das hat ja was mit Lebensführung zu tun, da fühlen sich Leute dann auch schnell gegängelt, fühlen sich Leute irgendwie bevormundet. Das hat mit Realität was zu tun, was ich esse. Das heißt, das könnte ganz neue, interessante Konflikte auslösen. Also interessant im Sinne von, es ist soziologisch jetzt spannend zu schauen, was hat das für Effekte. Es geht ja nicht einfach reibungslos. Aber aus dieser klimawissenschaftlichen Perspektive, die ich jetzt ja nur so indirekt vertreten kann, würde ich sagen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Was man auch machen kann, ist zu sagen, man guckt, was ich gerade ein bisschen mit meinem eigenen hier Wohnumfeld schon angesprochen hatte. Man schaut sich mal so den Campus an als Lebensraum, der nicht nur von Menschen genutzt wird, sondern wenn man da mal rumgeht, sieht man ja auch ganz viele Tiere. Oder müsste genau genommen sagen, nicht menschliche Tiere, also andere Tiere als uns sozusagen. Ne? Da sind Kaninchen, da sind Vögel ganz viele, da sind wahrscheinlich auch ein paar Ratten. Und man könnte sich die Frage stellen, für wen ist dieser Campus da? Welche Tiere, welche Lebewesen sind hier eigentlich gewünscht, welche nicht? Ne? Wie wird auch das Leben von anderen Tieren hier vielleicht erschwert oder auch ermöglicht? Ich denke dann an die Bienenhotels, die da hängen. Ich denke aber auch an Flächen, wo jetzt keine wilden Hecken mehr sind, wo dann keine Vögel sich gut aufhalten können. Also man kann dann daran denken, kann man diesen Campus vielleicht zu einem Multispezies-Lebensraum machen? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine interessante Frage. Das sind alles so Möglichkeiten, natürlich abgesehen davon, dass man in Forschung und Lehre das Thema natürlich immer behandeln kann und sollte. Und das kann man nicht. Wahrscheinlich gibt es keine Fakultät, in der man nicht auf irgendeine Weise sich mit dem Thema beschäftigen kann. Da bin ich relativ optimistisch. Das kommt natürlich ohnehin dazu.
Sehr interessante Infos und ein kleiner Einblick in Ihre Welt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Sebastian. Wir sind jetzt schon am Ende der Podcast-Folge. Dankeschön.
Vielen Dank für die Fragen. Es hat Spaß gemacht. Danke.
Das war eine weitere Folge von Voices of TU. Ich bin Merit Gebhardt und wir haben uns mal genauer angeschaut, was die Beziehung zwischen Tier und Mensch so ausmacht, was für Konflikte es da gibt und was wir alle konkret für das Tierwohl und die Umwelt tun können. Die Information hat mir Dr. Marcel Sebastian gegeben, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in der Umweltsoziologie tätig ist. Irgendwie habe ich jetzt heute doch nochmal ein anderes Bild davon bekommen, wie sehr wir eigentlich als Gesellschaft Einfluss auf die Tiere haben, aber auch wie es ist, in so einem doch eher schweren Gebiet zu arbeiten. Ich bin aber auch erleichtert, dass wir als TU vielleicht doch irgendwie was tun können. Falls ihr noch mehr Infos über das Thema braucht oder das Buch von Herrn Sebastian lesen wollt, findet ihr die Links in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr noch Lust auf eine andere Folge Voices of TU habt, wir haben noch spannende Folgen, warum die Uni nie schläft oder wie es ist, gleichzeitig zu studieren und ein Startup zu gründen, schaut auch da gerne mal in die Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage ciao, ciao.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.